Ja, ihr Lieben, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Danke schon mal auch an alle Akteurinnen und Akteure, die uns ja auch so mitnehmen ins Gotteslob und all das, was wir hier so miteinander teilen, ans Musikteam, an die Technik hinten. Vielen Dank für euren Dienst. Ich möchte noch kurz beten und dann beginne ich mit der Predigt. Lieber Gott, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Danke dir, dass wir in Freiheit zusammenkommen dürfen, um dir hier in besonderer Weise zu begegnen. Und das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir dein Wort betrachten. Ich bitte dich, dass dieses Wort in uns lebendig wird. Amen. Sicherlich kennt ihr das alle, also mir geht das zumindest so, dass man so Bibelstellen hat, die kann man so wirklich so aus dem Ärmel schütteln. Die sind so eingängig, die begleiten einen so durch sein persönliches Glaubensleben, dass man ja eigentlich den Blick verstellt hat und gar nicht mehr gewohnt ist, diese Stellen nochmal zu betrachten. Und dann geht das immer so, ja, kenne ich. Und dann rattert man die Sachen so runter. Und mir ist das so gegangen mit der Betrachtung eigentlich des wichtigsten ethischen Gebotes der Bibel, nämlich das Doppelgebot der Liebe. Und das hat sich ja auch schon so ein bisschen in der Musikauswahl des Musikteams angedeutet, dass es heute mal wieder um die Liebe geht. Und zwar das Doppelgebot: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ganz klar. Wo ist hier die Blindheit? Denn es ist ja ein wichtiges Gebot, das macht Jesus ganz deutlich. Wo ist hier die Blindheit? Ich sehe diese Blindheit in der Doppelung dieses Gebotes. Da steht es nämlich: Nächstenliebe und Selbstliebe. Wir finden dieses Gebot im Matthäusevangelium, und zwar zitiere ich hier aus Matthäus 22 die Verse 36 bis 40. Und tatsächlich ist dieses Kapitel in meiner Guten Nachricht Bibel auch überschrieben mit das wichtigste Gebot. Wir finden es übrigens auch im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Es ist also ein synoptischer Text und deswegen auch nochmal besonders wichtig. Ich steige so ein bisschen ein, bei mir ist das Kapitel etwas anders gegliedert. Die Situation ist ein Streitgespräch. Wir finden uns in einer Situation, wo die Pharisäer, das heißt die Gesetzeslehrer, ja mit Jesus zusammenkommen und so einen kleinen theologischen Disput führen wollen. Und da kommt folgende Frage auf, gestellt von den Pharisäern: Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot des Gesetzes? Jesus antwortet: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und das wichtigste Gebot. Das zweite ist gleich wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Matthäus-Evangelium, ganz kurz zum Texthintergrund, ungefähr abgefasst 70 nach Christus. Matthäus ist uns bekannt, auch aus den Evangelien. Er hat unter anderem auch den Namen Levi und er schreibt hier selber auch über seine Bekehrungsgeschichte im Matthäus-Evangelium. Wer Lust hat, kann das nachlesen im 9. Kapitel 9 bis 13. Und es geht hier tatsächlich auch um eine Zielgruppe, die theologisch gebildet ist und die genau mit dieser Fragestellung ganz viel anfangen kann, nämlich den Judenchristen, das heißt Christen, die sich aus dem jüdischen Glauben heraus zum Christentum bekehrt haben. Das heißt, diese Kernfrage nach dem wichtigsten Gebot ist eine theologische Frage, mit der die Leser dieses Evangeliums groß geworden sind. Das ist das zentrale Thema. Und es geht Matthäus im gesamten Matthäus-Evangelium immer wieder auch um eine Grenzziehung oder auch um eine Neuinterpretation des jüdischen Glaubens, nämlich, was kennt ihr von eurem jüdischen Glauben, aus eurer jüdischen Tradition und was ist neu mit der Botschaft Christi, mit den Evangelien gekommen? Ich habe gerade gesagt, wir sind in so eine Szene reingesprungen und diese Szene hat stattgefunden in Jerusalem, also wir kennen den Ort und wir kennen auch den Anlass, das ist nämlich ganz interessant, wir befinden uns nämlich kurz vor dem Passafest. Und das ist nicht einfach so ein Disput, der da stattfindet, sind so Leute, die zufällig zusammenkommen, sondern vor dem Passafest kommen ganz viele Menschen nach Jerusalem. Es ist eine aufgeheizte Stimmung, es ist unheimlich viel los und es geht natürlich ganz zentral um Gott, um den Glauben, also auch eine Situation, ja, wo Theologie ganz, ganz zentrales Alltagsthema ist, was in aller Munde ist. Und diese Streitgespräche, die führen nicht irgendwelche Leute, die mal so, so ein bisschen was mit Bibel zu tun hatten, sondern es sind wirklich die führenden Theologen. Und es geht hier im Kern um das wirklich wichtigste theologische Gebot. Die Kernfrage nach dem wichtigsten Gebot. Und interessant ist, dass Leute diese Frage stellen, die eigentlich diejenigen wären, die die Antwort dazu geben. Das sind die Fachleute zu dieser Frage. Also, warum stellen die eine Frage, wo die Antwort schon längst klar ist? Ganz logisch. Es geht hier eigentlich um ein Streitgespräch. Und es ist ein Streitgespräch, wo nicht zwei Meinungen aufeinander treffen, sondern im Grunde, wo ein Stück weit ein Streit vom Zaun gebrochen werden soll. Die Frage zielt nämlich gar nicht auf Information und Wissen, sondern es geht letztlich darum, diesen Wanderprediger, diesen Jesus von Nazareth, diesen anrüchigen Kerl endlich dingfest zu machen und zu überführen in die Sündigkeit und ja, ins Abweichlertum vom Glauben. Was tut Jesus hier? Er antwortet und interessant ist, dass er sehr klug antwortet. Würden wir von Jesus auch gar nicht anders erwarten, ist doch klar. Er zitiert genau die Schriften, die die Pharisäer studiert haben, in- und auswendig kennen. Das heißt, sie wissen ja jedes Pünktchen und jedes Komma in der Originalliteratur. Er zitiert dann nämlich aus 3. Mose, und zwar genau in Vers 19. Kapitel, Vers 18, und aus 5. Mose, 6. Kapitel, die Verse 4 und 5. Und gerade 3. Mose, das Buch Levitikus, ist das zentrale Werk der Tora und steht für höchste fachliche Autorität. Interessant ist, dass es um die Frage des höchsten Gebotes geht. Und tatsächlich sind die beiden Zitate, die Jesus hier anführt, zwei Antworten, die er auf diese Frage gibt. Jesus verknüpft zwei Gebote, die in der Tora nicht zusammenstehen. Er spricht einmal von der Gottesliebe, ganz groß, die im 5. Mosebuch zitiert wird. Und dann spricht er von der Nächstenliebe, die wir im 3. Mosebuch kennen. Mit der Verknüpfung des Liebesgebotes gegenüber Gott und den Menschen wird die Nächstenliebe mit einem Mal zum zentralen Gegenstand des Glaubens. Und das ist neu. Bei genauer Betrachtung macht Jesus Folgendes. Er setzt die beiden Gebote und damit seine Antwort gegenüber den Pharisäern in ein Beziehungsgeflecht. Man könnte das fast grafisch darstellen. Zuerst mal wird meine Beziehung zu Gott beleuchtet. Und es ist völlig klar, dass mein Auftrag, mein Glauben davon geprägt ist, dass ich Gott liebe, mit all meiner Kraft, so gut ich kann. Wir haben das wunderbar in den Liedern auch gesungen schon. Aber das geht weiter. Daraus resultiert meine Beziehung, mein Verhältnis zu meinem Nächsten. Und auch da gibt es das Gebot der Nächstenliebe, wie wir es eben im 3. Mose lesen können. Ich soll also, so gut ich es kann, meinen Nächsten lieben. Und das geht so weit, wie Alex das heute Morgen schon wunderbar zitiert hat mit dem Losungsvers für den heutigen Tag, bis hin zur Feindesliebe. Autsch! Wer kann das leisten? Und dann kommt ein dritter Punkt dazu, und auf den möchte ich mich heute fokussieren, die Selbstliebe. Also meine Beziehung zu mir selber. Wie ist es denn darum bestellt? Gottes Liebe, würden wir als Christen sagen, hey, klar, ist okay. Haken dran. Nächstenliebe kennen wir natürlich, ist okay. Wunderbar, Haken dran. Aber liebe Leute, Selbstliebe, das ist ein blödes Wort. Das als Christen, das ist doch das, was böse ist, was wir gar nicht tun sollen. Und ich stelle uns, und ich nehme mich damit rein, uns allen die Frage, wie steht es denn mit deiner und meiner Selbstliebe? Magst du dich? Hast du dich lieb? In christlichen Kreisen sind wir nicht gewohnt, diese Frage zu stellen. Ist Selbstliebe nicht sowas wie Egozentrik? Hat Selbstliebe nicht sowas damit zu tun mit Überheblichkeit? Oder gar mit Narzissmus, einer krankhaften Ausprägung der Selbstliebe? Ist das nicht eklig? Die griechische Mythologie kannte den Sohn eines Gottes, der sinnbildlich für diesen Narzissmus stand. Er hat nämlich den Namen für diese Ausprägung gegeben. Narkissos oder Narziss. Und dieser Narziss war wunderschön. Schön war er. Er war ein wunderschöner Jüngling, der so sehr von sich selber eingenommen war, dass er seine Umwelt gar nicht mehr wahrnehmen konnte. Die griechischen Götter bestraften ihn dafür, indem sie ihn sich in sein eigenes Spiegelbild verlieben ließen, sodass er weder zu lieben fähig wurde, noch für die Liebe anderer empfänglich war. Wenn wir hier über Selbstliebe nachdenken, dann kann so ein Narziss sicher kein gutes Vorbild für uns sein. Die Frage, die sich stellt, ist, was meint dann diese Forderung zur Selbstliebe für uns? Und wenn wir darüber nachdenken, sollten wir uns klar machen, was damit vielleicht gemeint sein könnte, wenn es nicht diese übersteigerte Form ist. Selbstliebe ist die umfassende Annahme meiner selbst. Und zwar mit allen Stärken und mit allen Schwächen, mit dem Positiven und dem Negativen. Daraus resultiert ein gutes Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Der Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe Erich Fromm, der 1980 gestorben ist schon, ist ein jüdischer Mensch, der selber aus einer rabbinischen Familie stammt. Also das heißt, seine Vorväter waren Rabbiner über viele Generationen. Und Erich Fromm hat gerade in den 80er Jahren einige sehr herausragende Bücher geschrieben, die ich selber auch bis heute mit großem Gewinn lese. Und ein Buch hat er geschrieben, das kann ich euch wirklich empfehlen, könnt ihr wahrscheinlich im Ramsch kaufen für ein paar Cent heutzutage. Das heißt Die Kunst des Liebens von 1956. Und da sagt Erich Fromm was zur Selbstliebe. Und ich zitiere hier aus dem Buch Die Kunst des Liebens. Die Bejahung des eigenen Lebens, des eigenen Glücks und Wachstums und der eigenen Freiheit ist in der Liebesfähigkeit eines jeden Einzelnen verwurzelt. Das heißt, in seiner Fürsorge, seiner Achtung, seinem Verantwortungsgefühl und seiner Erkenntnis. Tolle Aussage. Aber Herr Fromm, folgende Frage noch. Wenn also Selbstliebe und Nächstenliebe unabdingbar zusammengehören, wie kommt es dann zur übersteigerten Selbstliebe, zum Egoismus, zur Arroganz? Dazu hat Erich Fromm Folgendes gesagt. Der Selbstsüchtige liebt sich selbst nicht zu sehr, das finde ich erstaunlich, nicht zu sehr, sondern zu wenig. Tatsächlich hasst er sich. Er kann deshalb nur unglücklich und eifrig darauf bedacht sein, dem Leben die Befriedigung gewaltsam zu entreißen, die er sich selbst verbaut hat. Ein ganz neuer, ein ganz fremder Gedanke. Und da wir uns ja mit Matthäus beschäftigen, würde ich direkt mal den Matthäus mit in diese Diskussionsrunde mit hineinnehmen und sagen, hey, Matthäus, der du uns dieses wunderbare Evangelium geschrieben hast, was sagst du denn dazu? Und tatsächlich würde Matthäus Herrn Fromm recht geben. Denn als Levi lernen wir ihn im Neuen Testament kennen als einen Zöllner. Und auch das ist so ein Stereotyp, den wir in der Bibel lesen können und den wir auch in den Köpfen haben, als Zöllner und Sünder. Ein reicher Mann, der eifrig darauf bedacht war, dem Leben die Befriedigung gewaltsam zu entreißen, die sie ihm verwehrt hat. Wir lesen Matthäus 9 und da zitiere ich ihn selber sozusagen, also geradezu autobiografisch, Matthäus 9, Verse 10 bis 13. Das ist genau diese Berufungsgeschichte des Matthäus. Ach, ich glaube, ich nehme den 9. Vers noch mit rein, das ist wunderbar. 9 bis 13. Jesus ging weiter und sah einen Zolleinnehmer in seinem Zollhaus sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, gehe mit mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Später war Jesus bei Matthäus zu Gast. Da kamen viele Zolleinnehmer und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, um mit ihm und seinen Jüngern zu essen. Einige Pharisäer sahen es und fragten die Jünger, wie kann euer Lehrer sich mit Zolleinnehmern und ähnlichen Gesindel an einen Tisch setzen? Jesus hörte es und antwortete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch mal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich fordere nicht von euch, dass ihr mir Tieropfer darbringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Ich soll nicht die neue Welt einladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern die ausgestoßenen Sünder. Fazit. Was soll das nun mit der Selbstliebe? Mal unter uns. Leben wir nicht in einer Gesellschaft von Egozentrikern? Denkt nicht jeder zuerst an sich selbst und an seinen eigenen Vorteil? Aber mal ehrlich, wenn wir hinter die Fassade, und zwar unserer eigenen Fassade und auch hinter die Fassade unserer Mitmenschen schauen, finden wir viel Selbstzweifel und ein ausgeprägtes Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit. Und ich gehe noch weiter. Ich würde gerne wissen, wer von uns hier heute Morgen, der sich morgens nach dem Aufstehen nackt vor den Spiegel stellt, wer von uns sagt, hey, ich habe mich richtig lieb und ich habe diesen Körper richtig lieb. Oder sind wir eher die Typen, die sagen, naja, 10 Kilo weniger, dann fände ich mich ganz toll. Oder wenn ich noch ein bisschen klüger wäre oder dieses oder jenes, dann. Aber wirklich sich lieb haben, ist, glaube ich, schwer. Es geht Jesus um uns und um unsere Gesundheit. Und Jesu Diagnose ist klar, wir sind krank. Unser Dasein ist aus dem Gleichgewicht und insgesamt fühlen wir das auch, wenn wir unter ständiger Belastung und Druck leiden. Und auch Druck, den wir uns selber machen, weil wir einfach merken, wir sind nicht genüge, auch vor unserem eigenen Bild nicht. Jesus will, dass wir uns nicht nur befreien lassen, sondern dass wir auch befreit leben. Paulus formuliert das im Galaterbrief folgendermaßen. Ich lese hier aus Galater 5, die Verse 13 und 14. Gott hat euch zur Freiheit berufen, Geschwister, aber missbraucht sie nicht als Freibrief für Selbstsucht und Lieblosigkeit. Vielmehr soll sich einer dem anderen unterordnen. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gesetz befolgt wird: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Danke. Basis für diese Freiheit ist Gottes unerschütterliche Liebe, die Agape, über die wir schon miteinander nachgedacht haben. Gott liebt dich. Gott liebt mich und du und auch ich selber. Wir dürfen uns selber annehmen. Wir dürfen uns selber lieb haben. Und das macht uns frei, unsere Nächsten zu lieben. Ich komme zum Schluss. Der ist auch wirklich kurz, edgy, edgy. Wenn Jesus Glauben an der einen Frage aufhängt, liebst du mich, dann schwingt dabei immer eine zweite Frage mit. Liebst du dich? Mit Hans-Joachim Eckstein sollten wir uns deswegen fragen, wenn Gott für dich ist, wie kannst du dann gegen dich sein? Amen.